Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Die Themen der Woche: natürlich die UniCredit kurz vor dem Ziel der Mehrheitsübernahme bei der Commerzbank. Das freiwillige Übernahmeangebot ist beendet und man hat 18% der Aktien angedient bekommen. Das analysieren wir natürlich in diesem Podcast. Wir sprechen auch über einen möglichen Datenschutzvorfall bei einem Dienstleister der Deutschen Bank. Wir gehen auch der Frage nach, wieso denn ausgerechnet jetzt Niedersachsen bei der NordRB aufstocken möchte, und zwar um rund 25%. Und dann gab es noch einen doch relativ pessimistischen Datenpunkt in Sachen Baufinanzierung. Das neue Geschäft im Mai nur noch 17 Milliarden Euro. Das ist doch ein ziemlicher Rückgang gegenüber den 21 und 24 Milliarden in den beiden Vormonaten. In diesem Sinne, viel Spaß. Hallo Bernd, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian, wir haben diese Woche wieder einen Elefantenraum, ne? Ist gelb-rot mal wieder.
Absolut. Es geht um die Lage UniCredit versus Commerzbank. Und da hat die UniCredit ja das Ergebnis ihres freiwilligen Übernahmeangebots bekannt gegeben. Knapp 18% der Commerzbank-Aktien hat man angedient bekommen und sagt, einschließlich der Aktien, die wir schon halten, und der Instrumente mit Lieferanspruch stehen wir je nach Rechnung, ob man die von der Commerzbank zurückgekauften Aktien mitzählt oder nicht, bei knapp 48 beziehungsweise schon 49,7% an der Commerzbank. Was hast du gedacht, als du das Ergebnis gesehen, ja, gehört hast gestern?
Könnte man denken, das ist doch durch, ne? Weil ja. 0,3% beziehungsweise 2,4% kann man sich da locker am Markt zusammenkaufen. Ja. Und damit ist es doch auch eigentlich wurscht, ob dann die Aktien von überwiegend mit der UniCredit verbundenen Parteien und Banken kommen oder nicht. Wenn sie nämlich im Besitz der UniCredit sind, dann ist es wurscht, ob es von Instis oder von Privaten kommt. Sie sind halt da. Ja. Und UniCredit hat die Anteile oder nicht.
Ja, habe ich genauso gesehen. Die Commerzbank hat natürlich wieder eine Stellungnahme abgegeben und erklärt, naja, man darf das nicht einfach so zusammenzählen, und suggeriert damit, die Position könnte nicht ganz so groß sein, wie die UniCredit mit ihrer Bekanntgabe hier nahelegt. Es liefe natürlich womöglich darauf hinaus, dass das geliehene Aktien sind, die da angedient worden sind, die irgendwann wieder zurückgegeben werden müssen, oder dass man aus dem Aktienstake, den man hat, vielleicht ein paar andere Aktien gehext hat, auch durch Laien. Tatsache ist aber, andere Stimmrechtsmitteilung hat es nicht gegeben in den vergangenen Tagen, sodass jetzt erstmal diese Veröffentlichung der UniCredit eine gewisse Glaubwürdigkeit, glaube ich, auch gibt, was die Größe der Position angeht. Und fairerweise muss man ja auch sagen, es ist in den vergangenen Wochen seitens der Commerzbank, glaube ich, ein bisschen ruhiger geworden. Und ich meine auch zu vernehmen, wir haben ja auch schon mal über das Thema Brücke geredet. Es geht jetzt schon ein klein wenig in die Richtung, naja, also wenn die UniCredit ein bisschen freundlicher wäre, wir sind ja für Gespräche offen, dass man sich einer konstruktiven Lösung vielleicht nicht kategorisch verschließen würde. Wie ist deine Wahrnehmung der Geschichte?
Ja, genau so. Aber ich meine, ziehen wir es mal vom anderen Ende auf. Was könnte denn passieren, dass es scheitert jetzt?
Das ist die Kernfrage. Was passieren könnte, ist meiner Meinung nach, dass die UniCredit nicht ernst macht, auch zu einer feindlichen Übernahme bereit zu sein. Also man kennt das ja vielleicht aus Alltagssituationen, aus Gehaltsverhandlungen, aus ich gehe woanders hin, ich will mehr Geld. Entscheidend ist ja immer, wie glaubwürdig bist du, dass die Drohung, die im Raum steht, dass du die auch wahr machst, dass du die Mehrheit übernimmst, dass du durchregierst, dass du die Hälfte des Aufsichtsrats austauschst, dass du bereit bist, hier auch feindlich ranzugehen. Ich glaube, da gibt's noch keine richtig finale Antwort drauf. Und wenn man sich das Wording der UniCredit-Mitteilung von gestern mal anschaut, dann ist ja da wieder die Rede von einem strategischen Investment in die Commerzbank und dass man jetzt weiter konstruktiv quatscht in Zusammenhang mit seinem Investment. Also da wird die Commerzbank weiterhin Investment genannt. Ich glaube, das könnte damit zusammenhängen, dass natürlich die regulatorischen Freigaben alle noch nicht da sind. Und wir wissen, das kann sich auch bis ins nächste Jahr reinziehen, bis ins erste Quartal. Was passieren kann, ist, dass man jetzt in dem Lock noch ein paar Monate bleibt, bis überhaupt mal die Freigabe da ist, zur Mehrheit zu kommen letztendlich.
Ja, Aber an Rückzug kann ich da eigentlich auch nicht glauben, ne? Dass man sich dann von einem, wenn man auf einem Berg von über 47% der Anteile an Commerz, an der Commerzbank sitzt, da wieder runterarbeiten will und das veräußern will. Und vom bisherigen Vorgehen finde ich, viel feindlicher kann man es ja nicht machen. Ne? Also ist ja nicht, so freundlich war das ja nicht, ne? Wie man da den Anteil aufgebaut hat.
Ich glaube, man muss an der Stelle mal sagen, dass beide Seiten jeweils einen Fehler gemacht haben, zumindest meiner Einschätzung nach. Und zwar einen ziemlich zentralen Fehler. Ich glaube, die Commerzbank hat einfach unterschätzt, wie weit die UniCredit bereit ist zu gehen und den feindlichen Kurs beizubehalten. Ich glaube, da war vor anderthalb Jahren, da haben wir auch hier immer mal wieder drüber gesprochen, die Haltung schon, also feindliche Übernahmen im Bankensektor, nee, also das kann nicht funktionieren. Die gehen meistens schief, die gibt's total selten, ist ein Vertrauensbusiness, funktioniert nicht. Aber bis hierhin, bis kurz davor, war die UniCredit bislang bereit zu gehen. Und ich glaube, das hat die Commerzbank unterschätzt. Und ich glaube umgekehrt, die UniCredit hat unterschätzt, wie lange sich die Commerzbank verweigert, sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, okay, wie können wir das Ganze denn jetzt in eine konkrete, friedliche Fusion drehen? Es hat zwar diese Gespräche gegeben, aber die sind ja schon relativ früh im Stadium versagt, wenn man der Berichterstattung und den Äußerungen Glauben schenkt. Und da glaube ich auch, dass sich die UniCredit nicht hätte träumen lassen, dass man jetzt hier steht im Juli und immer noch nicht an einem Tisch ist und sagt, wie kriegen wir das Ganze friedlich hin, und eigentlich gezwungen war, bis zu dem Punkt hier zu gehen. Das hatte sie mit Sicherheit in ihrem Playbook, dass sie es vielleicht machen könnte. Ich glaube aber, sie hat diese beharrliche Weigerung über mittlerweile 22 Monate schon unterschätzt.
Ja, man hat ja am Anfang, also im September 24, gab es ja auch Überlegungen oder Forderungen, dass man eine Schützenhilfe der Politik bekommen sollte. Da ist aber auch nicht viel bei rumgekommen, außer halt so ein paar pflichtschuldig geäußerten Bedenken, die aus Berlin. Bundeskanzler Merz hat ja erst noch im März gesagt, weil wir vor 20 Jahren in Deutschland nicht bereit waren, die übergreifenden Fusionen im Bankensektor stattfinden zu lassen, machen es jetzt andere und wir gucken jetzt hinterher, sinngemäß. Mhm. Also da hat man in Berlin vielleicht im Moment auch andere Probleme. Und diese Überlegung, dass da sich eine Deutschland AG zu einem weißen Ritter aufschwingen werde, sind ja auch schnell zerstoben.
Ja, hat Berlin gleichermaßen unterschätzt. Da bleibt man ja bei seiner Linie auch seit September 24. Ja, das wollen wir feindlich so nicht.
Die haben schon die Auktion unterschätzt,
könnte man sagen. Relativ lecker. Der durchschnittliche Einstandspreis, glaube ich, auf die Beteiligung liegt bei knapp 26 Euro. Und jetzt steht die Bundbeteiligung, stehen wir bei 38 Euro. Das ist natürlich, das kann man sagen, die Commerzbank hat es richtig gemacht, weil es dem Aktienkurs ja auch geholfen hat. Aber klar ist auch, Risiken packe ich mir natürlich damit auch rein. Ne? Wie viel Prozent der Commerzbank-Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre ist Übernahmefantasie? Das erfährst du halt einfach erst in dem Moment, wo die Übernahmefantasie raus ist. Ich glaube, an der Stelle kann man, glaube ich, eine Zahl auch nochmal erwähnen, wenn man wirklich den 11. September 24 als Start nimmt, also diese Auktion des Bundes über Nacht, dann hat die Commerzbank-Aktie gut 150% zugelegt. Aber die UniCredit halt auch 120% und der Eurostoxx Banks 110%. So, natürlich klar, immer noch 40% Punkte mehr als der Benchmark und auch 30% Punkte mehr als die UniCredit. Und jetzt kann ich sagen, klar, multikausale Geschichte immer, es ist immer nicht die eine Geschichte. Aber man kann zumindest sagen, also sagen wir mal, so gut zwei Drittel der Kursentwicklung sind schon möglicherweise Markteffekte und jetzt nicht Commerzbank-spezifische Geschichten. Ich glaube, das ist fair to say, in Anführungszeichen.
Ja, ein anderer Faktor ist natürlich noch, dass die Commerzbank ihre Renditeziele drastisch nach oben geschraubt hat in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Und das spielt vielleicht auch mit rein. Und vielleicht jetzt zuletzt noch die Überlegung mancher Anleger, dass sie vielleicht viel mehr für ihre Commerzbank-Aktien nicht mehr kriegen werden, als jetzt zum Zeitpunkt, wo dieser Übernahmekampf sich zuspitzt.
Ja, dann schauen wir mal. Wir sind ja jetzt an einem Punkt, an dem, wenn die regulatorischen Freigaben abgewartet werden müssen, wo sich ja, glaube ich, mal so ein Fenster auftut. Übernahmeangebot ist vom Tisch. Da hat man eigentlich jetzt exakt das Fenster, in dem man sagen kann, da kann man sich vielleicht nochmal konstruktiv zusammensetzen. Und auf Spiegel Online lief ein schönes Stück des Kollegen Barz, der das auch mal alles erklärt hat. Jetzt droht natürlich auch ein klein wenig die Körperspannung irgendwann weg zu sein. Wenn ich mich da 22 Monate in diesem Abwehrkampf gegen die UniCredit einbringen muss, wie das in der Commerzbank der Fall ist. Also ewig kann man das vielleicht auch nicht aufrechthalten. Und wir wissen alle, nehmen wir mal an, selbst wir bleiben so stehen in jeder Sitzung, bei jedem Quartalszahlen etc. sitzt dieser Herr Orcher ja eigentlich mit im Raum und achtet drauf, ob es irgendwelche Probleme bei den Kosten gibt oder bei den Erträgen oder sonst was. Also schönes Arbeiten wird das in dem Zustand nicht über die nächsten Quartale, glaube ich.
Nein, und das Recruiting von Mitarbeitern wird auch nicht einfacher, wenn man erstmal eine halbe Stunde damit zubringt, zu erklären, wie die Lage ist.
Ja, lassen wir UniCredit Commerzbank mal als Thema liegen und widmen uns den anderen Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben. Manchmal steht man journalistisch ja in einem Zwiespalt, ob man über etwas berichtet oder nicht. Geht dir wahrscheinlich auch so, Bernd, oder?
Ja, dass du keine Sachen aufwertest und Leuten eine Bühne gibst, die sie vielleicht gar nicht verdienen, oder ein Thema erst groß machst, was keins ist, ne?
Exakt. So ging es uns bei dem Erpressungsversuch gegenüber der Deutschen Bank, über den Cyber-Security-Portale berichtet haben und auch einige Security-Blogs. Also es geht darum, dass eine sogenannte Ransomware-Gruppe der Deutschen Bank gesagt hat, wir haben da Daten, je nach Lesart 5 bis 10 Gigabyte. Die Gruppe nennt sich Unsafe, bislang noch nicht groß in Erscheinung getreten. Das ist natürlich ein Vorgang, der journalistisch interessant ist, hat es da einen Datenabfluss gegeben, ganz klar. Ist aber natürlich auch eine, wo man weiß, wenn man drüber berichtet, spielt man den Erpressern in die Hände, weil diese Öffentlichkeit diesen Druck vielleicht zu zahlen, dem leistet man ja noch Auftrieb mit der Berichterstattung dazu. Letztendlich haben wir es mit sehr spitzen Fingern angefasst, weil man ja auch gar nicht genau weiß, ist das wirklich krasses, kompromittierendes Material? Hat es da einen Datenschutzvorfall gegeben? Ich glaube, was man sicher sagen kann, ist, es gibt die Bank auch zu, einen Vorfall, nennen wir es mal ganz abstrakt, bei einem Dienstleister der Deutschen Bank gegeben. Es geht da offenbar auch nicht um knallharte Kundendaten, wie Bernd Neubacher hat 28 Millionen Euro auf seinem Girokonto liegen, sondern es geht eher um abstrakt formuliert Transaktionsdaten, die so im Umfeld von Bankmitarbeitern unter Umständen, Vertrieb letztendlich zur Verfügung stehen. Aber selbst das ist nicht 100% sicher. Die Erpressergruppe arbeitet nur mit Screenshots von Dateipfaden, hat aber auch nicht probeweise mal so einen Datensatz, den man rückverfolgen kann, veröffentlicht. Und ja, wir haben es mit spitzen Fingern angefasst. Lass uns mal so stehen. Die Erpressungsfrist in Anführungszeichen läuft noch. Mal schauen, ob das versackt oder was da noch passiert. Interessant fand ich allenfalls nochmal als Thema, Sie auch die Deutsche Bank erwähnt, da geht es um einen Dienstleister.
Immer natürlich einen kleinen Flashback.
Immer, ne? Diese Dienstleister. Genau. Kommunikativ ist vielleicht ein Thema, aber aufsichtlich völlig wurscht, ob irgendwas bei einem Dienstleister
vollkommen
passiert
wurscht,
oder bei der Bank.
Vollkommen wurscht seit Inkrafttreten von DORA im Januar letzten Jahres. Von daher ist auch fast eine Nebelkerze, ne, zu sagen, es war jetzt nur beim Dienstleister. Das ist im Grunde Jacke wie Hose, weil die Bank halt Tätigkeiten auslagern darf, aber nicht die Verantwortung. Und sie bleibt nach wie vor zuständig und verantwortlich dafür, dass da nichts passiert.
Treibt aber auch die Aufsicht um, das Thema, dauerhaft. Natürlich. Und das ist ja dein Spezialgebiet, oder?
Ja, also die BaFin hat ja auch eine Untersuchung gemacht. Also ist eines der Risiken, die im Fokus stehen. Und BaFin hat auch festgestellt, dass bei einer hohen Anzahl von Cyberangriffen eben auch bei Dienstleistern die Datenlecks entstanden sind. Und das ist unschwer zu erkennen, dass die Aufsicht da sehr großen Wert drauf legt. Trotzdem kommt es immer wieder vor. Also wir haben wenn man mal zurückschaut, wir hatten jetzt den Fall Deutsche Bank, da sind wir noch nicht sicher, wie krass der ist, ob die Erpresser da noch was bieten können, außer irgendwelche Dateipfade zu veröffentlichen. Wir hatten aber auch erst vor 2 Wochen den Fall der V-Bank, der deutlich massiver war, auch wieder bei einem Dienstleister, wie es anfangs hieß.
Wo auch im Nachhinein noch rauskam, was ja ein bisschen untergegangen ist, es sind alle Kunden betroffen und tatsächlich war der Vorfall schon einige Tage vor Veröffentlichung durch die V-Bank. Ja? Also war alles doch ein bisschen krasser, als man anfangs zugegeben hatte.
Wo man sich auch fragt, oder wo du auch zu Recht gefragt hast, wie ist man da umgegangen mit den Meldepflichten? Ne? Man muss ja dann, Datenschutzgrundverordnung erlegt einem da Pflichten auf, die Betroffenen zu informieren, aber auch aufsichtlich muss das noch ein bisschen fixer gemeldet werden, schwere Cybervorfälle. Und dass das Thema auf der Agenda steht, zeigt ja auch, dass die EZB am Dienstag ein Dear CEO-Letter angesichts der wachsenden Gefahren durch leistungsstarke KI an die Chefs der europäischen Großbanken geschickt hat, mit einer klaren Ansage, dass die Banken bis Ende Oktober doch bitte einen Plan vorlegen, wie was sie zu tun gedenken. Also erstmal klare Verantwortliche ernennen und das Patch-Management verbessern auf kurze Sicht und auf längere Sicht eben auch solche Sachen wie die Modernisierung ihrer IT in die Hand zu nehmen. Und da will die Aufsicht halt gerne einen Plan haben, wie das genau ablaufen soll. Und diese DSCEO-Letter sind immer ein beliebtes Instrument von der Aufsicht, weil man da den Chef vom Ganzen direkt anspricht und kann da unterhalb eines Instruments einer neuen Verordnung oder Leitlinien schon mal Ansagen machen. Und es ist eigentlich allen klar, dass man da besser pariert, weil weicher werden die Instrumente dann nicht mehr. Es können dann auch nochmal formelle Vorgaben folgen, aber oft tut es auch schon so ein DSCEO-Letter da, die Banken in Bewegung zu bringen. Wobei man aber auch sagen muss, gerade in diesem Fall ist das gar nicht so, wie es sonst so oft ist, wenn die Aufsicht was veröffentlicht oder eine Ansage macht, dass sich alle beschweren. Ich hatte eher als Feedback bekommen, dass das sehr willkommen ist und die Zusammenarbeit sogar sehr gut. Also dass das wirklich was bringt, dass die Aufsicht da nachfragt. Sie hat ja vor diesem Schreiben jetzt im Frühjahr, hatte sie schon bei Banken rumgefragt, wie es eigentlich aussieht mit den Gefahren von Mythos, was man da macht, weil die EZB, die Aufsicht da auch gut spiegele, was sie sich wünsche, was eigentlich branchenüblich ist und State of the Art. Und darüber hinaus, jenseits von der Aufsicht, tauschen sich die Risikovorstände ja auch aus, was Cybergefahren angeht. Mhm. Also da hatte ich jetzt eher das Feedback mitgenommen, dass das, fast ironisch gesagt, mal eine sinnvolle Initiative ist, offensichtlich, dass man da initiativ wird, klar.
Finde ich aber schön, klingt fast wie in so einer Konfliktmediation oder Beziehungsberatung. Der DSCEO-Letter, Sie müssen die Leute persönlich ansprechen und ganz klare Wünsche formulieren, wenn sie gehört werden wollen. Nicht irgendein Rundschreiben oder so, sondern schreib einen Brief an den CEO und schreib rein, was du möchtest.
Ja. Am besten setzen Sie auch eine Frist.
Ich freue mich, von Ihnen zu hören, bitte.
Aber ich meine, das Thema ist ja auch, wir hatten jetzt im Mai war das Forum Bundesbank Aufsicht im Dialog. Da haben auch der Herr Walch, Generaldirektor Bankenaufsicht, gesagt, das sei das Thema, was ihn eigentlich im Moment am meisten umtreibe. Und es war so ein bisschen die Stimmung, dass jetzt zwar bisher noch kein richtig schwerer Cybervorfall passiert ist, aber dass das eigentlich nur eine Frage der Zeit sein kann. Und wenn man mal zurückguckt, werden die auch immer gravierender. Ne? Wir hatten jetzt vor der V-Bank, wir hatten Deutsche Leasing vor 3 Jahren.
Kontowechselservice, Majorel war auch vor 3 Jahren.
Da standen Daten irgendwie 7 Jahre lang rum. Ja. Also die Art der Angriffe, wir hatten FITS 2020, DKB auch mit Datenabfluss. Das war kein Datenabfluss, das war eine DDoS-Attacke, wo einfach die Server überschwemmt wurden. Aber da kann man schon sehen, dass sich die Angriffe weiterentwickelt haben, aber auch der Umgang der Banken mit diesen Vorfällen, da ist das Bewusstsein wohl gestiegen, weil bei Deutsche Leasing war ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch wochenlang gar nicht klar, was eigentlich Sache ist. Und die Kommunikation war auch nicht die allerbeste gewesen.
Ne? Naja, aber klar ist natürlich, du willst die Kommunikation ja am Zaun halten, weil du nicht durchs Dorf getrieben werden willst. Da hat es einen riesen Vorfall gegeben. Das heißt, du hast ganz schwierige Gratwanderung zwischen Transparenz gegenüber Opfern, was passiert ist, und der öffentlichen Transparenz, in der du dann quasi der Missetäter bist in der ganzen Geschichte.
Ja, muss man das für die Kommunikation, nehme ich das nochmal zurück. Aber zumindest die Art der Angriffe hat sich verändert. Also so, dass man einfach mal jetzt so nochmal Server einfach mal lahmlegen kann mit massenhaften Anfragen. Das steht ja wahrscheinlich nicht zu erwarten jetzt gerade nach dem Launch.
Ich müsste allerdings auch tatsächlich mal statistisch auswerten. Ich scrolle ja oft durch die Portale, in der diese Vorfälle protokolliert werden, welchen Anteil die Finanzdienstleistungsbranche generell an allen Unternehmen oder an der Wertschöpfung oder wie auch immer hat und wie oft sie Teil von einem Hackerangriff klassischerweise ist. Und da wäre meine Vermutung schon, dass die Systeme bei Finanzdienstleistern schon so gut und scharf gestellt sind, dass sie eher unterproportional davon getroffen sind. Also rein mal, was die Quantität angeht, wie oft ich da irgendwelche Kommunen, kleinere Dienstleister, Krankenkassen, whatever sehe. Und wie oft dann, worüber haben wir jetzt geredet? Wir haben ja schon alles, was uns eingefallen ist, mal genannt. Im Grunde genommen waren das aber die großen Dinger der letzten 6 Jahre. Das ist eigentlich ja muss aufpassen, dass man nicht zu früh und zu viel lobt, aber eigentlich ja gar keine schlechte Quote.
Ja, ja, wenn man es in die Relation stellen will, muss man auch sagen, dass natürlich andere Bereiche viel stärker gefährdet sind, weil die nicht so viele sensible Daten haben und auch nicht so viel gemacht haben.
Mastercard war auch noch ein großes Datenleak, auch ein Drittdienstleister. Ging es um ein Bonusprogramm und da lag die Liste rum. Und da kann ich mitquatschen, weil ich selbst auf dieser Liste war.
Mastercard
konnte ich mich selbst suchen in dem Dingen und
sehr gut.
Und hatte es mich selbst gefunden. Sehr schön. Ja, dann lass uns doch die Abteilung Blaulicht verlassen und mal über positivere Dinge reden, aber auch ein Thema, bei dem du der Experte bist und das ich auch aus politischen Gründen sehr, sehr spannend fand. Den Zusammenhang stellen wir gleich her. Aber es geht um die Eigentümerstruktur der NordLB. Und da gab es die Geschichte diese Woche von Regionalmedien, die wir auch aufgegriffen haben, dass das Land Niedersachsen sagt, da stocken wir mal kräftig auf über 80% und holen uns die Anteile, die in der Sparkassenfinanzgruppe und bei den übrigen Landesbanken liegen, in dieser Rettungsinstitution.
Ja, Bernd, erzähl. Finde ich interessant. Also das Land war ja ohnehin in der Mehrheit, aber es will offensichtlich dann mehr oder weniger allein die Hosen anhaben, über 80% gehen. Niedersachsen.
Ihnen gehören ja schon 58, ne?
Genau, wollen die 24% hinzukaufen, die derzeit bei zwei Treuhändergesellschaften der Sparkassen
und die liegen. Da seit der Rettung 2019 liegen, muss man sagen.
Genau, die sind da eingestiegen mit mehr oder weniger zähneknirschend bei der 3,6 Milliarden schweren Rekapitalisierung der NordLB. Und da gab es ja auch, ist ja auch eine Historie von ziemlichem Knatsch. Also wir können uns ja erinnern, 23 gab es einen Riesenärger in der Frage, wie teuer das die neue Banksteuerung der NordRB werden soll und ob die überhaupt wachsen wollen darf.
Was will ich eigentlich von der Bank? Ja.
Genau, gab es einfach verschiedene Interessen, weil im Sparkassenlager hatten wohl viele gedacht, wir retten die NordLB, das ist billiger als abzuwickeln und wir dampfen sie dann auf Sicht sukzessive runter, Abwicklung auf Raten mehr oder weniger, während das Land Niedersachsen da wohl andere Pläne hat. Und Niedersachsen hat einen grünen Finanzminister, Gerald Heere, der auch die grüne Transformation groß schreibt. Und das ist doch eine schöne Sache, wenn man neben der Förderbank noch bei einer Landesbank durchregieren kann.
Ja.
Und die Satzung erlaubt es halt bei Anteilen ab 80%, die Satzung zu ändern, Aufsichtsräte vorzeitig abzuberufen, Geschäftsmodell zu ändern und auch Vorstandsmitglieder zu bestellen bzw. abzuberufen. Und das ist halt mit 58% noch nicht möglich. Und da haben wir halt in der regionalen Presse war halt da zu lesen, dass das Land sich das 750 Millionen Euro kosten lassen will, also entsprechend Kredite aufnehmen will. Und jetzt muss man mal gucken, wie es weitergeht. Also wenn die Sparkassengruppe da die Sache noch so sieht wie vor wenigen Jahren, dürfte sie sich eigentlich nicht beschweren, wenn sie jemand rauskaufen wollte. Die Bank ist ja jetzt auch ein bisschen eine andere als vorher. Die hat halt 475 Millionen Vorsteuergewinn letztes Jahr gemacht nach Verlusten in vorherigen Jahren und hat ihre Neuausrichtung für beendet erklärt und sieht sich jetzt in einer Phase der nachhaltigen Profitabilisierung. Muss man mal gucken, wie es weitergeht. Was ich aber einen interessanten Seitenaspekt finde, also zum einen wäre ja dann die schleichende Verstaatlichung der Landesbanken würde sich fortsetzen. Wir hatten ja im Zuge der Finanzkrise schon den Freistaat Bayern, der bei der BayernLB auf 75% gegangen ist und das Land Hessen, das vor einigen Jahren, also später jetzt.
Ich wollte gerade sagen, ist wieder en vogue, den Anteil zu erhöhen als
genau,
Land an seiner eigenen Landesbank.
2 Milliarden in die Hellerbar gegeben hat, Anteil auf 30% erhöht hat. Und es passt ja auch in den allgemeinen Trend einer zunehmenden Ordnungspolitik, ne?
Dass
der öffentliche Hand ein bisschen mehr mitmischt. Und ein anderer Seitensaspekt wäre noch die Landesbankenkonsolidierung, wäre damit nicht tot. Sie röche nur ein wenig schlimm. Weil schon bei der BayernLB war ja bisher das Konsens, dass die Sparkassen kaum das Geld werden aufbringen können, um den Staat da auszubezahlen. Und wenn die NordLB, wenn Niedersachsen dann 80% an der NordLB hält, würde das wahrscheinlich auch nicht einfacher.
Ist natürlich auch in Sachen Timing, wie ich finde, eine hochinteressante Geschichte. Und das war das, was ich mit dem Thema Politik meinte. Warum macht man denn das jetzt eigentlich? Warum drückt man da auch auf die Tube? Ist ja nicht so, dass da irgendeine Frist läuft im Hintergrund, was mit diesem Anteil passiert. Na, die Frist, die da läuft, ist die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, weil das Land Sachsen-Anhalt auch drinsteckt in der NordLB mit 6%. Und da sind ja im September Landtagswahlen. Und wenn man sich mal die Sonntagsfragen so anschaut, Da steht die AfD mittlerweile bei 41, 42%, je nach Anbieter. Und die zweitstärkste Partei ist dann die CDU mit 23%, 24% in der Sonntagsfrage. Das heißt also, es gibt, wie soll man sagen, Chance, Risiko, whatever, je nachdem, wie man sieht, dass da die AfD an der Regierung beteiligt wird oder vielleicht sogar allein regiert, je nachdem, wie das Ganze ausgeht. Und dann weiß man natürlich nicht, wie die mit ihrem Stake umgeht oder wie die möglicherweise auch mit einer Anteilstransaktion bei anderen umgeht. Und ich glaube, wenn mich die Lokalmedien richtig verstehen, ist das Interesse aller Beteiligten möglichst vor der Landtagswahl in diese Position zu kommen von über 80%. Und dann ist das, glaube ich, so ähnlich wie am Aktienmarkt. Also wenn ich dann bei über 80% bin, dann können mir die paar Prozentchen der anderen gestohlen bleiben. Die brauche ich ja dann eigentlich auch nicht mehr. Ja.
Da habe ich jetzt in der Satzung nichts gefunden, was man mit 6% ausrechnen kann. wir hatten jetzt die Tage aber noch ein anderes Thema, und zwar die Baufi-Zahlen, die gar nicht so doll ausgefallen sind. Ne?
Genau, das Thema Baufinanzierung, auch wenn es jetzt ein harter Themensprung, beschäftigt uns ja immer wieder. Und ich finde auch zu Recht, weil einfach insbesondere für Genossenschaftsbanken und Sparkassen ist die Frage, wie das Baufinanzierungsgeschäft läuft, ziemlich wichtig für die Gewinn- und Verlustrechnung. Im Sparda-Sektor ist es brutal wichtig. PSD-Banken ist es brutal wichtig. Und umso genauer schaut man dann hin, wenn man feststellt, dass die Neugeschäftsvolumina, die die Banken ausgereicht haben, zuletzt, der letzte beobachtete Monat war da Mai, auf 17 Milliarden nur gesunken ist. Also es waren noch 24 im März, 21 im April, 17 im Mai. Das ist schon ein deutlicher Rückgang, ist auch der niedrigste Wert seit Ende 24. Und er hängt natürlich mit dem Zinsanstieg zusammen, den es infolge dieses Iran-Konflikts ab Ende Februar gegeben hat, und auch der Eintrübung der Konjunktur, die sich aufgrund der Gemengelage da ergeben hat. Es hat dann nochmal einen richtigen Schlussverkauf im März, April gegeben, und der ist halt jetzt, wenn ich da Zusagen hatte, habe ich es natürlich noch gemacht. Und das ist natürlich alles im Mai ausgelaufen. Und problematisch daran ist auch, dass man gar nicht genau weiß oder aus den großen Bundesbankstatistiken nicht rauslesen kann, wie viel da eigentlich richtiges, originäres Neugeschäft ist, also Erstfinanzierung, und wie viel Prolongation. Und der Verdacht liegt nahe, dass der Einbruch im echten Neugeschäft noch ein bisschen stärker ist als so dieser Rückgang, der ja ohnehin schon recht groß ist, von 24 auf 17 Milliarden in zwei Monaten nahelegt, weil einfach ganz viele Prolongationen, Umschuldungen von vor 10, 12 Jahren ins Spiel kommen, als der Bauboom so richtig ins Rollen gekommen ist.
Die dann als Neugeschäft verbucht werden.
Genau. Und dass das richtige, originäre Neugeschäft noch deutlicher zurückgegangen ist. Und da jetzt mal man schauen muss, also Prognosen zu machen, wie das zinstechnisch oder politisch läuft im Iran, das kann man, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, Impulse fehlen da im Moment, und die Impulse kommen dann eher von den auslaufenden Altkrediten, dass ich was prolongiere. Das habe ich mir mal übrigens angeschaut. Immer wenn man so 10, 12 Jahre zurückgeht, hat man ja grosso modo das Volumen, was jetzt zur Umschuldung oder Prolongation ansteht. Und wenn man da mal so einen 12-Monats-Schnitt bildet, damit die kurzfristigen Schwankungen raus sind, und wir gucken jetzt mal so 10 bis 12 Jahre zurück, dann sind wir so bei 16, 17, 18, 19 Milliarden in diesem Jahr. Und das steigt jetzt immer weiter an. So dieses T-minus 10 bis 12 auf 22, 23, 25 Milliarden, die dann vor jeweils 10 bis 12 Jahren ausgereicht worden sind innerhalb der nächsten Jahre. Und da sorgt dann immerhin das Prolongationsgeschäft für Rückenwind. Aber das Schlachtfeld werden dann auch eher die Umschuldung und Prolongation und weniger das richtig originäre Neugeschäft für die Banken. Ja.
Weil es dann auch an die Prolongation jener Baufinanzierung rangeht, die dann im Zinstief zu recht mutigen Konditionen gewährt wurden. Ne?
Da gibt es ja Kritiker, die sagen, das wird ein richtiges Problem. Wenn ich da nicht ordentlich getilgt habe, dann laufe ich da in echte Schwierigkeiten rein, weil ich vielleicht insbesondere jetzt, wenn 29, 30, 31, das ist jetzt erst in 4, 5 Jahren, die 10-jährigen Zinsbindungen auslaufen, die halt wirklich in dieser absoluten Ultraniedrigphase 2019 bis 2021 abgeschlossen worden sind. Aber, habe ich ja auch schon häufiger drüber gesprochen, ich bin da gar nicht so pessimistisch, weil die allermeisten Wohnimmobilien sich ja auch sehr ordentlich im Wert entwickelt haben und es jetzt auch keine so drastischen Preiseinbrüche gibt, dass ich sage, das Ding ist völlig unter Wasser. Und ja auch in den letzten 10, 15 Jahren regulatorisch die Bedingungen für die Kreditvergabe bei privaten Wohnimmobilien deutlich verschärft worden sind, viel stärker einkommensabhängig als objektabhängig. Und ich bin da eher unbesorgt, aber kann man sich ja vielleicht mal merken, wenn wir in 2-3 Jahren von Problemen reden, dann war ich der Verharmloser hier im Podcast. Genau. Ja, jetzt geht's bald in den Sommerurlaub für uns auch, aber der Podcast läuft weiter. 2 Wochen gibt's uns noch, dann spreche ich allerdings mit Jochen. Und dann freuen wir uns auf die Zahlen, die dann präsentiert werden von den Großbanken in den kommenden Wochen. Ist ja dann auch gut, wenn Commerzbank und UniCredit zur Abwechslung auch mal was zu ihrem operativen Geschäft sagen müssen, oder? Ich danke dir für diese Woche.
Danke und tschüss.
Ciao. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com